Wir waren gestern zu einem Konzert in Rancho Rico und der Chef dieser Truppe, der hat mir dann im Nachhinein beim Kaffeetrinken erzählt, er ist mit dem Evangelium des Matthäus Kapitel 24 groß geworden. Er hat nur die Botschaft des Evangeliums von Matthäus 24 gehört. Ich habe mir dann mal so die Mühe gemacht und hineingeschaut, was dort alles geschrieben steht im Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 24. Als er mir das erzählt hat, wusste ich gleich, also es ist ein Kapitel über die Endzeit. Und ich lese mal nur die Überschriften über die einzelnen Abschnitte. Die Endzeit, die Verführung und Nöte in der Endzeit, die große Drangsal, das Kommen des Menschensohnes, Ermahnung zur Wachsamkeit und dann wurde immer darauf hingewiesen, wie sehr wir uns bemühen müssen, an der Seligkeit zu arbeiten. Frohe Botschaft hat er dort nie gehört. Und das hat ihn dann dazu geführt, dass er aus einer Brüdergemeinde ausgetreten ist. Es war so streng, so hart. Und dann hat er, das war der letzte Punkt, dann hat er Kirchenmusik studiert. Und dann hat ihm der Älteste der Gemeinde gesagt, du kannst hier gern zu Besuch kommen, aber das Klavier spielst du nicht mehr. Und dann hat er gesagt, bei dieser Gemeinde kann ich nicht bleiben. Aber es geht eben auch in dem heutigen Predigttext um das Ende. Wir sind ja in der Adventszeit und wir erwarten nicht das Kind in der Krippe. Es ist ein absoluter Irrsinn. Der Professor sagte gestern noch, da gibt es Gemeinden, wenn dann bei einer Predigt ein Satz fällt, der den Gemeinden gefällt, dann fangen die an zu klatschen und applaudieren. Wie blöd kann man noch sein? So hat er es wortwörtlich gesagt. Ja, es ist dann schon auch immer wieder bewegend, wenn Jesus Christus von dem Ende spricht. Bevor er gekreuzigt wurde, hat er seinen Jüngern gesagt, ihr werdet jetzt eine Zeit lang traurig sein. Und die anderen werden sich freuen und jubeln. Aber eure Traurigkeit wird verwandelt werden in Freude. Und zwar ist der Grund dieser Freude, die den Jüngern versprochen wurde, seine Auferstehung. Er hat sich ihnen als der Lebendige gezeigt. Er hat das, was er ihnen versprochen hat, was er vorausgesagt hat, erfüllt. Er ist nicht am Kreuz gestorben, ja, das ist er, aber das war nicht das Ende. Er ist begraben worden und auch das war nicht das Ende. Das Ende war seine Auferstehung zu Ostern. Jesus Christus lebt. Und als er dann einmal mit seinen Jüngern in Jerusalem war und die Jünger ihn aufmerksam gemacht haben, Herr, sieh doch, welch herrlicher Bau dieser Tempel, wie stabil und wie fest das alles eingerichtet ist. Und Jesus sagt ihnen, hier wird nicht ein Stein auf den anderen bleiben. Jesus verkündet in dem ersten Abschnitt den Untergang Jerusalems, die Zerstörung des Tempels, und das ist Geschichte. Das ist im Jahr 70 geschehen. Aber das ist nicht das Ende. Vom Ende wird uns berichtet im Lukas Kapitel 21, die Verse 25 bis 33 will ich uns lesen. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung nahe ist. Das habe ich schon mal gehört heute Morgen. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Es werden Zeichen an Sonne und Mond und den Sternen geschehen. Und auf Erden wird den Menschen Angst werden. Als ich das so gelesen habe und darüber nachgedacht habe, fiel mir mal ein Bericht ein, den ich mal im Fernsehen gesehen habe oder gehört habe, im Radio, weiß ich jetzt nicht, dass sich im Weltall sogenannte schwarze Löcher bilden. Und diese schwarzen Löcher entstehen dadurch, dass Systeme, Sterne in sich zusammenfallen und dann nur noch eine ganz feste Masse sind, ohne dass sich darin etwas bewegt. Wir wissen aus der Physik, in jedem Atom ist nur Bewegung. Und jedes Atom, wenn man das zusammen tun würde, alles zusammen, wäre es für uns Menschen gar nicht mehr vorstellbar. Und wenn die Erde so ein Planet wäre, der in sich zusammenfällt, würde die ganze Masse nur einige Zentimeter ausmachen. Im Weltall geschehen diese Dinge. Erstmal, so habe ich gelesen, wurde das 64, also 1964 entdeckt. Und es geschehen immer mehr solche Ereignisse. Und die Wissenschaftler begründen das eben, dass für jeden Planeten eine bestimmte Zeit vorgeschrieben ist und dann muss er einfach zerfallen. Auch schon in der Schöpfung ist das nicht alles auf Ewigkeit angerichtet. Auch die Dinge, die uns so fest und so unendlich weit und hart erscheinen, werden vergehen. Und das hat mir dann auch so geholfen, wenn Petrus schreibt, die Himmel und Erde werden vergehen, die Elemente werden verschmelzen vor Hitze. Das sind dann Dinge, die wir uns heute nicht vorstellen können. Oder ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, wie das sein wird, weil das Dinge sind, die über unser menschliches Denken hinausgehen. Also es werden Dinge im Weltall geschehen, die den Menschen Angst machen. Und es gibt auch immer wieder hin und wieder, das haben wir auch alle persönlich miterlebt, da kommt ein großer Komet und der kommt so nah an die Erde ran. Es kann passieren, dass der die Erde trifft. Und wenn der die Erde trifft, ja, was wird dann passieren? Das sind so Dinge, die die Wissenschaftler beobachten und die dann eben nicht irgendwo verschwinden, sondern die publik gemacht werden. Und damit wird den Menschen Angst gemacht. Und das ist nun eine böse Erfahrung. Wenn man den Menschen Angst macht, dann kann man die Menschen führen und leiten, wie man will. Und wenn man den Menschen Angst macht, dass die Erde bald zerstört wird, dann kann man ihnen auch einreden, ihr könnt die Welt aber retten. Nein, die Menschheit wird die Welt nicht retten. Weder die letzte Generation, wie sie sich nennen, oder welche Organisation immer. Die Menschheit wird die Welt nicht retten. Wer die Welt erhält bis ans Ende, das ist allein Gott. Gott sagt zu Mose, solange die Erde steht, und damit sagt er auch, dass auch diese Erde nicht für ewig besteht, aber solange sie besteht, hält Gott diese Erde fest. Und solange die Erde steht, lässt Gott Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht zu. Und für dieses Versprechen hat er uns ein Zeichen in die Wolken gesetzt. Den Regenbogen, der uns zusichert, Gott steht zu seinem Wort. Die Menschen werden in Ohnmacht sinken. Vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Darauf bin ich eingegangen. Aber das ist nicht das Ende. Wenn das alles geschieht, dann wird der Menschensohn erscheinen in seiner Kraft und Herrlichkeit. Das ist die Botschaft des Advent. Jesus kommt wieder. Nicht alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Nein, er ist einmal gekommen und er kommt nicht wieder. Und wenn er wiederkommt, aber nicht als Kind, sondern dann kommt er als König, als Herrscher, dann wird alle Welt erkennen, dass er der Herr ist. Wir haben in den Bibelstunden so einige Propheten durchgenommen und da wird uns dann berichtet, wie auch Israel dann den erkennen wird, den sie durchstochen haben. Israel wird den erkennen, der in den Wolken kommt. Und sie werden weinen über ihm, wie eine Mutter oder wie Eltern ihren erstgeborenen Sohn beweinen. Ihnen wird die ganze Schuld, die Israel auf sich geladen hat, mit der Verurteilung, mit der Nichtannahme des Jesus Christus, das wird dann Israel bewusst werden. Wir sind selbst schuld, dass es uns so ergangen ist. So wie auch in den alttestamentlichen Büchern immer wieder darüber berichtet wird, wenn Israel schlimme Zeiten durchmachen musste und sie erkannt haben, wir sind schuld, wir wenden uns an Gott, wir haben doch einen Herrn, dann hat Gott eingegriffen. Und so wird Israel erkennen, dieser Herr, den wir nicht wollten, das ist der von Gott gesandte Retter, auch für uns als Israel. Und Israel wird dann das erwählte Volk sein. Es steht dann, Gott wird ihre Sünden wegnehmen. Ich weiß nicht, wie das geschieht, aber ich vertraue dem Wort Gottes, dass er Israel dann von seiner Schuld erlöst, wenn sie Christus erkennen, wenn sie Christus annehmen. Und das gilt uns auch, diese Botschaft gilt uns heute. Wenn wir Christus erkennen, wenn wir Christus annehmen, ist unsere Schuld vergeben. Und er sagte zu ihnen das Gleichnis vom Feigenbaum. Und in der Bibel wird Israel entweder mit einem Weinstock, mit einem Weingarten oder auch mit dem Feigenbaum verglichen. Wenn Jesus hier an dieser Stelle vom Feigenbaum spricht, dann spricht er von Israel. Ich hatte es schon erwähnt, im Vorfeld dieses Abschnittes geht es darum, dass Israel erst einmal zerstört wird. Jerusalem in Schutt und Asche gelegt wird. Der Tempel zerstört. Nicht bleibt auf dem anderen, kein Stein auf dem anderen, sagt Jesus. Aber er verheißt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis all die Dinge geschehen, die im ersten Teil gewesen sind. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis der Menschensohn wiederkommt in Kraft und Herrlichkeit. Über dieses Geschlecht habe ich selber auch schon viele unterschiedliche Auslegungen gehört. Dieses Geschlecht gibt von einigen Auslegern die Information, das ist das Geschlecht, die Zerstörung Jerusalems erlebt haben und damit ist das für uns Geschichte. Das kann laut Bibel nicht sein. dann hätte Jesus schon zur damaligen Zeit in Kraft und Herrlichkeit wiederkommen müssen. Er ist aber nicht wiedergekommen, sonst wären wir nicht mehr auf dieser Erde, sonst gäbe es keine Gemeinde auf der Erde. Denn wenn Jesus wiederkommt, dann wird er seine Gemeinde heimholen. Dann gibt, wenn Jesus kommt, seine Gemeinde von dieser Erde holt, dann gibt es keine Gemeinde mehr auf der Erde. Also kann es dieses Geschlecht nicht gewesen sein. Es gibt die andere Auslegung, die leuchtet mir ein. Dieses Geschlecht bezieht sich auf das Volk Israel. Nach der Zerstreuung, nach dem Jahre 70, dann wurden ja die Israeliten in alle Welt auseinandergetrieben und sind auch selber geflohen in alle Welt. Und es ist erstaunlich, es ist ein Wunder, das ich nicht erklären kann. Viele Völkergruppen, Völkerscharen hat es gegeben, sind heute nicht mehr da. Aus der Geschichte kennt man noch ihre Namen. Ja, man hat noch, spricht noch von den Nachkommen, aber wer spricht heute noch großartig von Wikingern? Wer spricht heute noch großartig von den Goten? Das sind alles unterschiedliche Völkerscharen geworden, aber der Stamm als solcher existiert nicht mehr. Aber Israel, durch alle Jahre, Jahrhunderte, ja schon fast 2000 Jahre, besteht als Volk. Und Gott hat dieses Volk bei aller Verfolgung, und im Nazireich war es nicht die erste Verfolgung. Schon im Römischen Reich vor 70 fing es an, die Juden auszurotten. Gab dann das Gesetz, dass kein Jude mehr in Rom leben darf. Und deswegen mussten auch die Juden, die sich nach Rom oder Italien geflüchtet hatten, die mussten auch verschwinden, vertrieben, weg, in alle Welt zerstreut. Unter der Christenheit gab es viele Judenverfolgung. Das muss uns auch klar sein. Auch die Christenheit hat sich am Volk Israel versündigt. Der Islam hat es sich zum Auftrag gemacht, zur Pflicht gemacht, dieses Volk muss ausgerottet werden. Iran und die Palästinenser verkünden, wir haben erst Frieden, wenn dieses Volk nicht mehr lebt, wenn dieses Volk ausgerottet ist. Und es wird ihnen nicht gelingen, denn Gott sagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Und wir sehen es in der Neugründung des Staates Israel. Und das ist dann das Beispiel vom Feigenbaum. Am Feigenbaum seht und erkennt, dass das Ende nahe ist. Die zionistische Bewegung fing ja schon im 19. Jahrhundert an. Dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es ganz stark. Bewegung. Und doch hat es schon einige gegeben, die dann dahin gezogen sind in das Land der Väter, aber es waren immer nur Einzelne. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, 1948, wurde dem Land Israel, dem Volk Israel, ein Stück Land zugesprochen. Wurde von den Nationen, von der UN anerkannt, dieser Teil Erde gehört dem Volk Israel. 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen. Und mit der Ausrufung des Staates Israel gab es den ersten Krieg gegen Israel. Da waren die Palästinenser, die so lange dort gewohnt haben und die von Israel nicht vertrieben wurden, aufgemuckt und wollten diese Staatsgründung wieder rückgängig machen. Israel ist durch die Jahre hindurch immer wieder nur von Kriegen heimgesucht worden, nur weil es Gottes Volk ist. Weil Gott einmal den Abraham berufen hat und Gott dem Abraham zugesagt hat, in dir und aus deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Nur darum stellt der Böse alles an, dieses von Gott verheißene Wort zu negieren, ungültig zu machen. Hinter all den Dingen, die in Israel und gegen Israel geschehen, steckt Satan als der Widersacher Gottes. Das ist meine ganz persönliche Überzeugung. Das sind nicht die Menschen, sondern das sind die Menschen, die Satan braucht und die auf Satan hören und seine Werkzeuge sind. Aber dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Und meine ganz persönliche Meinung zu diesem Punkt ist, Israel wird das überleben. Wenn auch die Propheten, ganz speziell Hesekiel, davon spricht, dass Israel noch schlimme Zeiten durchmacht. Aber Gott wird dann, wenn es praktisch schon am Ende ist, dann wird Gott eingreifen und dann wird Christus erscheinen. Und dann wird Israel das Volk sein, von dem Gott gesagt hat, das ist mein Volk. An dem Feigenbaum erkennt ein Gleichnis. Und so dürfen wir sehen, bei all dem, was auch in unserer Zeit um uns herum geschieht, bei all dem in der Weltgeschichte, für uns Menschen oft, für uns niedrige Menschen, sage ich mal, für das Volk, ist das nicht begreifbar, was da geschieht. Die Kriege, die Auseinandersetzungen und nicht nur die beiden großen Ereignisse, Ukraine und Israel und der Nahe Osten. In Afrika hören wir es immer wieder, dass Gruppen gegen die Regierung kämpfen, weil sie damit nicht einverstanden sind und dann gibt es Kriege. Und letztendlich geht es immer wieder darum, den islamischen Glauben auf das Regierungsamt zu bringen. Es sollen alles islamistische Staaten werden. Und damit stehen auch die Christen in diesen Ländern ganz besonders unter Verfolgung. Wenn irgendwo etwas passiert, wo einem Menschen oder vielleicht auch einer Gruppe Unrecht geschieht in dieser Welt, dann sind die Medien voll. Aber wenn es gegen die Christen geht, dann hört man sich ganz getrost in Schweigen. Das interessiert ja keinen. Das sind ja bloß Christen. Aber wir sehen und erleben das, wie wir in dieser Welt angefochten werden. Wir dürfen Gott immer noch danken und wir sind froh und dankbar. Das habe ich auch immer wieder gesagt und sage es immer wieder, dass wir in unserem Land noch Frieden haben. Ich habe die letzten Kriegsjahre erlebt, aber nicht bewusst erlebt. Ich habe so einige Stationen auf unserem Fluchtweg erlebt, bewusst, und die sich bei mir auch eingespeichert haben. Über die schlimmen Dinge will ich gar nicht reden. Aber als wir dann nach Wittenberge gekommen sind und ich Wittenberge gesehen habe als Trümmerfeld, und ich sehe heute die Bilder aus der Ukraine, dann sehe ich, wie schlimm Kriege sind. Und darum dürfen wir für jeden Tag, der uns geschenkt ist, wo wir unsere Ruhe haben dürfen, wo wir Frieden haben dürfen, wo wir uns hier versammeln können, ohne verfolgt, ohne angefochten zu sein, dürfen wir Gott von Herzen dankbar sein. Und genau das soll uns auch dazu führen, zu dem, was uns Nils schon in der Einführung gesagt hat. Wenn das alles geschieht, wenn sich die Naturbedingungen auf dieser Erde verändern, wenn in dem Kosmos viele Dinge geschehen, die den Menschen Angst machen, wenn Kriege um euch herum geschehen, wenn Naturkatastrophen geschehen, Matthäus spricht da ganz besonders viel von Erdbeben und Vulkanausbrüchen, es wird da viele Dinge geben, die den Menschen Angst machen. Das sollen wir auch sehen. Und so nicht die Augen davor verschließen, ach, ist alles nicht so schlimm. Nein, wir sollen die Dinge wirklich tatsächlich sehen und erfassen. Aber wenn ihr das alles seht, wenn ihr seht die Veränderung in der Schöpfung, wenn ihr die Veränderung seht an dem Neuwerden des Volkes Israel, wenn ihr auch den Kampf gegen Israel seht, wenn ihr die Kriege erlebt, die euch nahe gehen, dann erhebt eure Häupter. Wenn den Menschen ein großer Gewinn zugesagt wird, dann kann man schnell aufheben. Oh, ist das herrlich. Aber wenn wir all die Dinge sehen, die uns niederdrücken wollen, dann ist das schon eine Anforderung, das Haupt zu erheben. Ich habe als Kind und als junger Mensch einige Male mit meiner Mutter darüber gesprochen, wenn wir auch diese Verfolgung erleben, wo ja die Bibel davon spricht, dass es auch in unseren Landen den Abfall geben wird, dass es überall Verfolgung geben wird. Wie werden wir dann, wie kann ich dann bestehen? Das, ich schaffe doch nicht. Und das Wort hat sich bei mir eingeprägt. Sei mal ganz ruhig, mein Sohn. Gott ist derselbe, er verändert sich nicht. Und wie deine Tage, so ist auch seine Kraft. Wenn du dich ganz schwach fühlst, wenn du denkst, es geht nichts mehr, dann darfst du auf Gott vertrauen, so wie deine Schwachheit dir bewusst wird. So ist Gottes Kraft da, die dich trägt und hindurchbringt. Ich kann für mich und will auch für mich nicht garantieren, dass ich es schaffen würde, wenn wir wirklich Verfolgung erleben. Aber ich habe das Vertrauen, dass Gott mir dann das zugibt, was ich brauche. Denn ich will mich nicht von keinem Menschen, von keiner Gewalt, von keiner Macht dieser Welt, von Christus trennen lassen. Und er hat es uns dazu gesagt, dass uns keine Macht von ihm trennen kann. Und ich will es auch nicht. Und darum dürfen wir froh und dankbar sein, dass uns Christus diese Hoffnung gibt. Er kommt. Darin gibt es keinen Zweifel. Rettung ist für alle da. Amen.